Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Till!
Ja, da sagst du was, ey. Dann sprichst du ein wahres Wort. Gelassen
du,
aus.
Atze, du, hör mal, wenn du jetzt das Meer hier vor der Tür hättest, dann hättest du gar nicht wegfahren müssen. Ne? 29 Grad heute bei uns im Garten schon.
Echt?
Wahnsinn.
Hammer, ja, das ist auch wärmer als auf Malle, ne?
Ja, ist es schon wärmer? Ist es schon soweit?
Es ist soweit.
Ja,
man will ja auch mal was anderes sehen. Man will ja auch mal sehen, wie der Spanier so isst und trinkt und feiert. Ne?
Ja.
Spanien ist Gitarre, Flamenco am Abend, ne? Hitzige Wortgefechte unter Andalusianern. Das will man ja auch alles mal mitnehmen. Und ich muss sagen, der Magen, der ganze Körper braucht ein paar Tage, bis er sich an diese fremden Essgewohnheiten gewöhnt hat. Der Sangria, wenn er in Strömen fließt. und Land, Luft, Leute, das alles braucht eine Zeit zur Eingewöhnung. Jetzt bin ich 10 Tage hier, jetzt geht's langsam.
Ich kann da nur empfehlen, ab und zu mal ein Fußbad in der Paella machen.
Ja.
damit die von unten sozusagen richtig schön durch den Körper zieht.
Nochmal
du
angreift.
Dich an die Hitze gewöhnst. Die... Damit die ganzen Gewürze, die ja praktisch Gewürze sind ja auch heutzutage.
Ja, das ganze Safran und so. Ne?
Ja, das ist ja so gut, alles auch für den Körper. Es gibt ja schon ganze Brennnesselkuren, Salbeitee. Ach, das ist Gott. Ja sowieso alles so gesund. Und natürlich, Spanien, da muss man erstmal mit klarkommen.
Ja,
also Sangria Sangria kann gut schmecken.
Man darf allerdings nicht so einen teuren Wein nehmen.
Man sollte allerdings, meinen Sie bitte, diese teuren, wirklich, ich meine, so ein Tetrapack, das ist doch wirklich eine tolle Sache, oder?
Absolut.
Da reicht doch
so klein zusammenfalten anschließend. Und ist auch nicht so laut, wenn man es in einen Glascontainer wirft, ne?
Ja, genau. Und ein paar Eiswürfel und einfach eine Orangenschale dabei. Zack. Hör mal, was anderes kannst du mir doch nicht erzählen. Machen die in den Restaurants doch auch nicht, oder?
Nee. Und jetzt ist ja auch ein großes Ereignis, die Tage in Sevilla. Und zwar ist ja Europacup. Auf jeden Fall Frankfurt gegen Glasgow Rangers. Das Finale.
Aha.
Ne?
Ja.
Und da hat der Sicherheitsbeauftragte Spaniens, der Gesamtbeauftragte, weiß natürlich, wenn diese Fangruppen da jetzt aufeinandertreffen, da wird was los sein. Er hat auch schon gesagt, wir erwarten eben zwei Fangruppen, die sehr viel trinken. Aber, und das hat er noch hinzugefügt, sowohl die Schotten als auch die Deutschen sind gewohnt, warmes Bier zu trinken. Wenn sie erstmal unser herrliches, kühles, spanisches Bier probieren, dann werden sie noch mehr trinken. Das hat er wirklich offiziell in so einer offiziellen Verlautbarung zum Besten gegeben. Ist das nicht großartig?
Ja, das ist schon wieder wirklich großartig. Und das erinnert mich dann natürlich an meinen alten Scherzwasser. Dieser miese Witz, statt Cervisia oder Cervesa Scherzwasser zu sagen.
Ja.
Der so schlecht ist, dass ich den natürlich gerne immer wieder in Spanien bis aufs Grausamste durchziehe. Sehr zum Leidwesen meiner bezaubernden Gattin, die sich dann immer in Grund und Boden schämt. Aber ich sage dann immer zu ihr, ja, du schämst dich sowieso, ob ich das sage oder nicht. Fertig aus.
Fertig aus ist auch gut.
Ja. Fertig aus. Ich habe ja schon gedacht, du als royaler Kenner hättest jetzt darauf hingewiesen, als Fan des spanischen Königshauses, dass doch Felipe jetzt seinem Vater einen Besuch, Juan Carlos, dem ehemaligen König, einen Besuch in Madrid gestattet hat. Allerdings ohne Übernachtung.
Ach, er ist Tagesgast, wie auf Helgoland sozusagen.
Ganz genau.
Ne? Ach nee, habe ich nicht mitgekriegt. Erzähl, ist jetzt wirklich ernst gemeint.
Ja, ich habe es wirklich tatsächlich, ich habe natürlich auch gleich gefragt, wer braucht solche Nachrichten eigentlich?
Ich.
Aber dann habe ich gleich an den intimsten Kenner des spanischen Königshauses gedacht, den Mann, der schon so manchen Aufguss für Juan Carlos gemacht hat, der sogar Menschen kennt, die mit Juan Carlos zusammen in einer Sauna gesessen hat.
Ja.
Die Geschichte haben wir ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wenn nicht, musst du sie gleich noch mal kurz anreißen. Ja, auf jeden Fall hat Felipe wohl seinen Vater eingeladen, der ja im Ausland leben muss.
Wo ist er? Ist er in Saudi-Arabien? Irgendwie sowas, ne? Oder Katar?
Ja, irgendwie in Abu Dhabi oder sowas. Und dann fand ich das aber so lustig, dass er sagt, ja, aber nicht mit übernachten. Das ist, sowas sage ich manchmal auch zu meinem Sohn, wenn er sich mit irgendwelchen Leuten trifft oder die nach hier kommen, dann sage ich auch schon mal, die zu uns kommen, dann sage ich auch schon mal. Aber nicht mit Übernachtung hier. Hier, kein Remi Dimi heute Abend. Das kann ich nicht gebrauchen.
Schickimicki könnt ihr zu Hause machen, ne?
Ja, Mama und ich wollen auch mal unsere Ruhe haben. Ne?
Genau. Hier ist ab 19 Uhr Nachtruhe.
und dann schließen Mama und ich die Schlafzimmertür ab und dann, nein, da braucht ihr dann auch nicht gegenhämmern. Wir lassen uns so. Aber da kommen wir später noch zu. Da habe ich auch noch ein schönes Thema. Willst du noch mal kurz erzählen über deine Begegnung? Wie hieß sie damals denn? Wie hieß die Frau noch, die mit Juan Carlos in der Sauna geknattert hat? War das nicht, oder was heißt geknattert hat? Oder zumindest gesoffen hat? Wie von Army of Lovers, diese Eule?
Das war aber doch nicht der spanische König. Das war doch Carl Gustav von Schweden.
Ach, das war, ach, entschuldige. Siehst
ja,
du,
und das kostet ihn jetzt Kopf und Kragen, weil Erdogan jetzt die nicht in die NATO lässt. Deswegen.
Ja, ne? Ach, deswegen.
Ja, natürlich, das ist der wahre Grund.
Das ist der wahre Grund, ne?
Ja, das war toll damals. Die Sängerin von Army of Lovers, die bei Lanz ausgepackt hatte und ich war auch bei Lanz und dann trafen wir uns doch nachts vorm Hyatt in Hamburg wieder.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, komm, dann gehen wir jetzt nochmal schnell in die Bar was trinken. Und dann hat sie mir doch erzählt, wie alles wirklich war. Und das war so unglaublich viel dramatischer und mit noch viel mehr Drogen und noch so wirklich. Da würden wir beide mit für den Knast gehen.
Ja, aber Juan Carlos und Carl Gustav, das kann man auch schon mal verwechseln,
ja,
oder?
Und du hast völlig recht, weil ja das, was bei Juan Carlos rauskam, was bei Carl Gustav ja nicht wirklich rausgekommen ist, ja noch so viel schlimmer war. Ich meine, der hat ja nun wirklich alles, denkt dir was aus an kriminellen Sachen, er hat's gemacht. Ne?
Der hat die Stiere bei den Hörnern gepackt, das kann ich dir sagen.
Ja, aber guck mal, wir sind ja jetzt auch schon deutlich über 40. Wir haben doch in unserer Jugend noch gelernt, dass so ein spanischer König alles machen darf. Ich verstehe das alles gar nicht.
Aber der Retter der Demokratie, ich bitte dich.
Ganz genau, ne?
Aber ja.
Egal, wir werden schon wieder viel zu politisch. Auf jeden Fall war immer die Hölle los da. Es wurden gute Partys gefeiert. Hier an Bord, ich bin ja jetzt gerade mit dem Katamaran unterwegs, ist die Stimmung gut. Ich habe der Mannschaft jetzt auch für die Zeit der Aufnahme freigegeben. Ich sehe allerdings schon wieder, wie Mickey sich hinten am Heck bemüht, da irgendwas zu reparieren. Naja, soll er doch.
Eine Aufgabe braucht der Mensch.
Ja, richtig. Die kann man wirklich immer gut abholen, wenn man sagt, ey, irgendwie, das funktioniert nicht und das kann keiner reparieren. Dann hast du ihn schon mal 2-3 Stunden wieder beschäftigt. Ne?
Dann geht er schon mal von seinem Lego-Spielzeug weg und macht was anderes, oder?
Ja, aber gestern Abend wir haben 3 Tage Vollgas gegeben und gestern Abend waren die Herren alle müde. Und so, als ich dann um 8:45 sagte, ach Leute, wisst ihr was, ich gehe ins Bett, ich lese jetzt erst nochmal ein Stündchen und penne dann. Aber alle durchgeatmet, erleichtert durchgeatmet. 5 Minuten später war das komplette Boot ruhig. Man konnte einfach nicht mehr.
Ja, man dachte einfach, Gott im Himmel, wann lässt er uns endlich vom Haken? Das ist genau die richtige Zeit, dich zu begrüßen. Ich grüße Deutschlands Goldreserve Nummer 1, das Hochzinstagesgeld der deutschen Komödie. Oh. Inflationsbremse für alle humoristischen Hedgehog-Fonds. Ja, als Johnny Depp ihn neulich angerufen hatte, da sagte er, du hast es gut, Atze. Ich habe mehr Scheiße im Bett gesehen als alle anderen.
Ehrlich?
Super. Ich spreche von Mr. Bolschewiki Fiki, dem Pornokoch von der Schatzinsel, Mr. Long Dong Silver. Ich spreche von keinem Geringeren als Monsieur Chanson d'Amour. Monsieur Dame, Ladies and Gentlemen, Atze Schröder. Willkommen.
Ich bedanke mich für diesen mal wieder langflorigen Begrüßungsteppich. Ich kann nur so viel sagen, ich nehme die Wahl an.
Ja.
Und der erste Teil war ja hochseriös. Fast hätten wir mit unserem Podcast die erste Folge geschafft, die unter FSK 18 ist.
Ja, das konnte ich nicht zulassen.
Nee, das hast du im zweiten Teil hast du unseren Ruf gerettet. Ja, ich grüße dich auch. Gott.
Ja,
aber das sind doch jetzt deine Temperaturen in Deutschland, oder?
Ja, jetzt fange ich an aufzuleben.
Ja.
Und das tut auch meinem, wir sind ja jetzt in dem Alter, wo man gerne Gespräche begeht, verdammt nochmal der Rücken. Und so war es auch bei mir am Samstag, einfach eine ich wollte aus einer Drehbewegung was hochheben. Nämlich meinen Gitarrenverstärker.
Ja, so fängt es immer an dann, ne? Ja, aus einer Drehbewegung was hochheben. Ja.
Ja, und bums, ne, machten die beiden Muskeln hinten zu. Und ja, seitdem, ach Gott, ja? War das ein Drama. Und alle Wirbel, 3-4 Wirbel und alles verrenkt und langwierig wieder gerade gezogen. Da habe ich auch noch gedacht, scheiße, das haben wir doch früher alles nicht gehabt. Ey, das gibt's so alles gar nicht, oder? Guck mal,
du weißt ja, dein Stammhof Leib- und Magen-Physio ist ja hier mit an Bord. Und er hat eben noch gesagt, so mit 18 bist du aus dem Baum gefallen, 3 Meter runter, bist wieder hochgeklettert, hast dich da oben hingesetzt. Heute hast du irgendwie dein Kopfkissen falsch gefaltet und dir tut 3 Tage der Nacken weh.
Genau so ist es, ey. Das ist einfach zum Kotzen einfach, ne? Ist genauso. Unser Jüngster war im Kletterpark hier in Hamm, kommt wieder, zeigt mir am nächsten Tag irgendwie, am übernächsten Tag so 10 blaue Flecken, weil da der Karabiner im Weg war oder was weiß ich, da was abgeschürft. Ja. Interessiert den alles nicht, ne?
Nee.
Aber unser einer hebt aus einer Drehbewegung was Falsches hoch und ist 5 Tage lang am Ächzen. Ich hätte beinahe zu meiner Frau gesagt, lass ab von mir, ich kann heute nicht.
Um Himmels Willen, so schlimm war es.
Ja, aber beinahe, bitte.
Beinahe habe ich schon rausgehört. Aber selbst das ist ja schon schockierend.
Ja, allein das ist
einfach überhaupt in Betracht kam, ja.
Ich dachte, hier ist was los. Ja, aber ich musste diesen verdammten meine Sachen doch zusammensuchen, weil ich spiele doch heute Abend in Duisburg mit meiner Band, den Sloan Allstars, spielen wir live die Musik von Eric Clapton, dem alten Schwurbel Hannes.
Ja, und heute am Freitag.
Ja, heute am Freitag und von Bob Dylan. Und
gibt es noch Restkarten vorbei, an der Kasse?
Es gibt noch Restkarten, denn die Leute sind, was Indoor-Konzerte angeht, immer noch sehr, sehr zögerlich. Immer noch so ein bisschen das gerade so die kleinen Veranstaltungen, die wenn du so mit so Musikern sprichst, da ist es immer noch so. Auf dem Land ist es etwas enthemmter, in den Städten ist es etwas zurückhaltender. Aber heute Abend ist 2G+. Da kann man sich also sehr schön sicher sein. Also Leute, kommt vorbei. Ich habe den Rücken wieder auskuriert.
Ja.
Und es gibt ordentlich was auf die Ohren.
Ja, wo wir beim Thema Musik sind, hast du es denn gut überstanden alles?
Du meinst hier Eurovision oder was?
Ja, ja. ESC, European Song Contest, der Kreateur der Automobil, ja.
Ja, es wird dich überraschen. Ich werte die Scheiße nicht.
Ja.
Und dementsprechend habe ich das auch nicht geguckt.
Und du warst jetzt nicht so enttäuscht über die deutsche Platzierung.
Wer war es? Katja Epstein? Hat die für uns gesungen?
Ja. Nein, es war Joy Fleming mit Ein Lied kann eine Brücke sein.
Ein Glied kann eine Krücke sein. Ich kannte, wer war das nochmal? René Malik hat für uns gesungen, glaube ich. Ne?
Ja, na bitte. Du weißt ja schon den Namen. Was soll ich denn da noch hinzufügen?
Ja, ich habe das alles... Malik Harris war es.
Mit seinem Song Rockstar. Ein toller Musiker, toller Sänger aus München. Der Sohn von Rick Harris. Und der Malik, Multi-Instrumentalist, Cello, Klavier, Gitarre, was du willst. Und hat einen hervorragenden letzten Platz belegt.
Aber das soll nicht gerecht gewesen sein. Kannst du das bestätigen?
Ich habe es auch nur aus der Ferne miterlebt. Ich habe den ESC seit der Kindheit, verachtet hieß ja, ich hätte noch Gefühle gehabt. Das war für mich überhaupt nicht existent. Der blaue Bock mit Heinz Schenk oder Hitparade hat man ja noch den Kopf geschüttelt. Aber sowas hast du einfach nicht wahrgenommen, oder?
Es war unerträglich.
Ja, und immer schon war es so, dann kam so Inszenierung, das muss man ja wirklich uns Deutschen dann zugute halten, dass wir immer noch relativ defensiv an die Sache reingegangen sind und mit ganz normaler Hose oder Anzug und Kleid aufgetreten sind, wohingegen der komplette Ostblock ja immer irgendwelche Pailletten und Raumfahrtanzüge, übergroße Zylinder. Du warst doch immer und du hast doch immer, wenn du mal am Fernseher vorbeigekommen bist, weil Oma das geguckt hat, da hast du doch gedacht, ey, komplett irre alle.
Ey, man hat ja wirklich, du hast ja völlig recht, man hat ja wirklich Sachen geguckt, einfach nur, weil das Ding an war, der Fernseher. Ne? Man war ja wirklich, man hatte wirklich eine Großmut, die kaum beschreibbar war. Das war also wirklich, als ob du nun wirklich so ein T-Rex direkt zwischen der Zahnlücke spazierst. Also wirklich. Aber der ESC, das war damals schon, du bringst es genau auf den Punkt. Ich habe getobt vor Wut schon als Kind. Hab gedacht, da ist noch nie ein guter Song dabei. Und wenn, dann war der Song aber auch noch sowas wie Kisses for me, save all your kisses for me.
Ja, aber das war ja noch einer der Guten sogar.
Ja, wenn das aber doch schon das Gute ist.
Ja, aber da war da so irgendwelche gesungenen Elogen, dann aber irgendwie, was weiß ich, 30 Streicher, 20 Bläser, ein kompletter Chor. Und aber alles für so ein Liedchen, was du nicht mal am Lagerfeuer trällern würdest.
Ja, und dann wurde diese scheiß Stimmung heraufbeschworen. Ne?
Ja.
Ja, ich bin mal gespannt, der tschechische Beitrag.
Ja, aber eher so geflüstert, als wäre das alles illegal, da stattfindet.
Ein Geheimtipp sicherlich gewesen, der tschechische Beitrag, wo du gesagt hast, ey, der singt doch den besten Hund kaputt. Ey, das klang doch wie eine gerissene Bergziege.
Natürlich, der singt den Jesus vom Haken.
Den kannst du nur noch... Also, und dann, ja, der Geheimtipp und zu Recht. Von den rumänischen Nachbarn bekommt er 10 Punkte und bla bla bla. Und du hast gedacht, ey, dieses... Und das hat dann stundenlang gedauert.
Ja.
Dass man selbst als Kind schon nicht mehr wach bleiben wollte, dass man als Kind freiwillig ins Bett gegangen ist, das kann doch alles nicht sein, oder?
Nein, nein, nein. Deswegen wenn wir uns anderen Dingen zu. Hier sind gerade so diese E-Roller, ne? Das ist ja eh schon eine Plage der Städte. Ne?
Ganz anderes Thema. Ja. E-Roller, ja.
Ja, 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 ich bin begeistert. Ich löse das jetzt sofort auf. Ne? So, E-Roller, dann liegen sie auf dem Bürgersteig kreuz und quer, landen im Fluss. Man steht natürlich mindestens zu zweit drauf, manchmal auch zu viert. Oh, Helm ist kein Thema. Jeder Bordstein wird zur tödlichen Falle. Und dann denkst du, ja komm, okay, dieses Land ist auf dem Weg in die Hölle, wir sind dabei, akzeptieren wir eben diese E-Roller jetzt auch noch. Alles ist gut. Dann sitzt du als unbescholtener, steuerzahlender Bürger, der ich bin, sitze ich eben beim Frühstück hier auf dem Boot. Alles ist gut. Ich schaue in die blaue Bucht, sehe das türkise Wasser, alles ist wunderbar. Da kommt so ein älteres Pärchen auf Surfbrettern, aber auch mit so Lenkern drauf. Also E-Roller sozusagen fürs Wasser. E-Antrieb, so kleine Surfbretter, aber so, dass die auch wirklich nicht wackeln. Und dann auch so ein Lenker drauf, so eine Stange nach oben so ein Lenker drauf. Und dann tuckern die hier vorbei. Ja? So ein Rentnerpärchen. Sie, ich würde mal sagen Engländerin, RAL 9000, Polarweiß, weil er ist seit 3 Wochen hier in Magaluf. Und er so richtig die Pocke vorne weg, so ein Krombacher-Fässchen. Und das Allerbeste, jetzt muss ich mir vorstellen, er sichtlich zufrieden mit sich und der Welt, fährt mit einer Hand, hat die rechte Hand so am Gashebel und die andere Hand so in die Hüfte gestemmt. Ja. Ist das nicht großartig? Dazu eine... er war vielleicht, ich würde ihn so auf so 70 schätzen. Dazu aber so eine neonfarbene Speedo, großartig.
Oh, eine neonfarbene Speedo, schon knapp. Und die Pocke natürlich, das heißt, von seinem Gemächt kann er weit und breit nicht sehen.
Ganz genau. Wie mein Alter immer sagte, warum soll ein Arbeitsloser kein Dach über dem Kopf haben? Ne?
Ey, das gibt's doch gar nicht. Erst sind sie alle mit Stand-up paddeln da rumgeeiert.
Ja, aber das hat ja noch mit Bewegung zu tun, ne?
Ja, und jetzt haben sie das ersetzt und haben da so eine Lenkstange drauf gemacht. Ich möchte unbedingt, dass du das fotografierst, mal bitte.
Ey, das habe ich sehen. Ich hoffe, die kommen gleich nochmal vorbei. Ich war so überrascht, weil sie ja schön Frühstücksei ausgelöffelt, ne? Die erste Tasse Kaffee und dann kommt sowas des Weges.
Ja. Ja. Oh Gott, das kann doch. Ey, erst diese Plage mit den E-Rollern. Na, jetzt kommt auch noch hier, jetzt kommt auch noch sowas dazu. Ey, jetzt muss man, ja, was sind denn das für Motoren, die da drunter?
Ja, und da gibt es schon ganz viel. Mit E-Antrieb, so kleine Surfbretter. Es gibt auch so welche, die sind rasend schnell, da muss es auch ein bisschen drauf haben. Die haben unten so eine verlängerte Finne im Wasser, sodass du mit dem ganzen Brett auch rauskommst aus dem Wasser und nur noch so auf dieser Finne fährst. Ja. Das ist schon interessant, aber dieses Vorbeituckern eben mit einer Hand in der Hüfte fand ich schon Sensation.
Herrlich, ey. Das Bild kann ich mir sehr, sehr schön vorstellen. Ja. Das muss ich wirklich sagen.
Ich will mich der Stelle aber auch nicht besser machen. Ich hatte vorgestern die grandiose Idee. Also wenn man 2,5 Wochen in Urlaub fährt, was macht man? Man packt in die Unterhosenschublade und alles, was man so erwischen kann, zack, ab in den Koffer. Ne? Warum sollte man die auch falten? Ne?
Notfalls kann man ja auch einen Strumpf drüber ziehen.
Ja, genau. Und dann hatte ich so eine der älteren Unterhosen erwischt. Und dann stellte ich fest, das Bündchen hatte sich so ein bisschen schon von der eigentlichen Hose getrennt. Da war es quasi so ein Loch, ne, zwischen Bündchen und Hose. Und dann habe ich gedacht, naja, dann guck doch mal, ob das überhaupt hier noch hält. Ne? Und reißt noch ein bisschen runter. Und irgendwann war nur noch das Bündchen da und die Unterhose. Die habe ich dann ausgezogen. Hatte quasi nur noch das Bündchen an. Und die Kuh saß oben schon beim Frühstück. Und dann bin ich mal so rausgegangen, nur mit dem Bündchen bekleidet. Habe so getan, als hätte ich es gar nicht gemerkt. Ja. Da war ein ähnlich großes Hallo wie eben bei den Rentnern.
Oh Gott, da hat einer gedacht, mein Gott, wieso kann die Standuhr denn sprechen?
Genau. Und zeigt schon wieder Punkt 12. Ja.
Oh Gott, ja, mit den alten Unterhosen ist das immer so eine Sache. Es gibt da ein paar liebgewordene Exemplare, von denen man
mit
sich
denen man so große Erfolge trägt. Gefeiert hat.
Ganz genau. Aber mit der Haltbarkeit ist das heutzutage immer so eine Sache. Ach ja, ich kann ja mittlerweile bei meinem kleinen Opa Erschen schon fast wieder die von meinem Sohn anziehen.
Ja, siehste, ne? Adidas Badehosengröße 3.
Ja. Ja,
wie so ein 14-jähriger genau. Watussi-Krieger von hinten.
Hör mal, aber mich hat gerade ein ganz anderes Thema total abgeholt. Ich sitze hier ganz solide bei meinem unbenommenen Morgenkaffee.
Ja.
Und stolper, während ich so Spiegel Online durchscrolle und die Süddeutsche und die FAZ, auf jeden Fall im Spiegel Online, stolpere ich über folgenden Artikel: Paarberater über Langzeitbeziehungen. Erst schwindet die seelische Nähe und im Ergebnis findet kein Sex mehr statt. Bups, da war ich sofort angefixt und habe dann mal sofort den Artikel gelesen, wo die Beziehungscoaches Eva Maria und Wolfram Zurhorst beraten seit 20 Jahren Paare in der Krise, haben da wohl ein Buch drüber geschrieben, das heißt Soul Sex.
Ja.
Und berichten von dem Phänomen, dass viele Paare eben halt seit mehr als 10, 15 Jahren zusammenleben und nichts mehr passiert. Tote Hose.
Man
lebt praktisch nebeneinander her und es findet kein Sex mehr statt. Oder wenn. Das ist ja ein faszinierendes Thema.
Ja.
Ich bin ja auch jetzt.
Hier werden jetzt ganz viele gerade die Ohren spitzen, da wette ich.
Ja, ich weiß nicht, also bei uns im, ich will nicht sagen, bei uns im Bekanntenkreis, ich will ja jetzt auch niemanden outen, aber du hast, man findet ja immer häufiger, kommen so die Kumpels zu einem und sagen einfach, hör mal, ich weiß auch nicht, bei uns zu Hause, ja, irgendwie hängt alles schief. Und ich bin ja gerne jemand, der fragt, Hand aufs Herz, was macht die Popperei?
Ja. Ne?
Ja. Wie sieht's aus? Wird da noch, fallen noch Späne, wo gehobelt wird? Und dann stellst du fest, von den Schilderungen deines Bekannten kannst du entnehmen, dass selbst Panda-Bären mehr Sex haben. Und die sind ja nun eher bekannt, dass sie eher am eigenen Bambusrohr rumkauen. Also will sagen, da ist meistens komplett tote Hose am Start.
Ja.
Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der, ich sag's mal gerade raus, ich bin ja der Ansicht, wenn du erstmal keinen Sex mehr hast mit deinem Partner, dann ist alles zu spät.
Ja, ich glaube, was mich jetzt stört, ist das Wort erstmal. Und zwar, meine ich jetzt im Ernst, ich habe die Eva Maria Zurhorst mal kennengelernt, von vor über 10 Jahren. Da hatte sie gerade den Bestseller geschrieben, liebe dich selbst, dann ist egal, wen du heiratest. Und dieses Ehepaar Zurhorst, dieses Buch, was sie geschrieben haben, das ist super interessant. Aber sie sagte damals schon, und das ist nämlich der Weg, die Seelen entfernen sich voneinander, weil der Körper will eigentlich immer. Ne? Ganz egal, ob bei Mann oder Frau, der Körper will eigentlich immer Sex, das ist ja biologische Auftrag, der biologische Druck und der Hormonspiegel von mir aus auch noch, aber man entfernt sich erstmal seelisch voneinander und da ist der Ansatz, wenn du nicht mehr über alles sprichst, wenn du da die geistige Nähe verlierst, dann gerät der Sex plötzlich auch in Stocken.
Ja, ich glaube, das ist so die Abteilung. Weißt du, am Anfang lernt man sich kennen. Dann hat man, da steht der Saft ja eh nicht lange ab. Da ist hormonell gesehen Erntedankfest.
Richtig.
Ne, da wird gemetert, da wird gezaubert. So, dann kommt irgendwann der Alltag. Dann kommen die Projekte, nämlich Projekt Karriere machen. Egal, wer es jetzt ist, Mann, Männlein oder Waldmann. Dann kommen die Projekte Haus bauen, größeres Haus bauen, Urlaube, Kinder kommen dann dazu. Kinder sind ja...
Setz sie mal auf Platz 1, die Kinder.
Kinder sind jetzt, also, und das meine ich jetzt erstmal, ich sag so, wie es ist, Kinder können ja erstmal ein Sexkiller sein. Absolut, ne? Weil so eine Geburt ist ja auch nicht mal eben so einfach und danach als Frau wieder die Lust auf Sex zu bekommen, ist glaube ich sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig.
Ja, und der erste Ansatz ist ja schon mal der, dass du vorher ein Liebespaar bist und dann bist du plötzlich Eltern und an zweiter Stelle erst ein Liebespaar, also im günstigsten Falle.
Ja, der Mann rückt nach der Geburt eines Kindes sowieso auf die zweite Stelle. Pop.
Ja.
Da sind wir uns doch einig, oder?
Ja. Ja. Und deshalb ist natürlich unpopulär dazu sagen, aber Killer sind, und zwar Nummer eins, Lustkiller sind die Kinder.
Ja, ja.
Und das wissen auch alle Paartherapeuten und viele zeigen sich dann schockiert, wenn man das so anspricht, aber es ist eben so.
Ja, ist ja auch so. Was ich jetzt überleg doch auch mal. Eventuell hat die Frau einen Dammriss, es gab vielleicht Komplikationen bis das alles wieder in Ordnung ist, bis man auch alles verdaut hat oder so. Da muss man als Mann auf jeden Fall sich wirklich kümmern, Verständnis haben und glaube ich auch reden, ne?
Ja, und vor allen Dingen emotional. Da ist ja jetzt ein kleines Wesen, was im besten Falle natürlich von beiden Elternteilen auch abgöttisch geliebt wird. Und das heißt, du hast ja nur 100% und die müssen dann aufgeteilt werden.
Ja. Ja, ja. Und dann kommt dieser Bereich, dann werden die Kinder groß. Und in diesem ganzen Theater ist, glaube ich, das, was du sagst, das Entscheidende. Ne? Man verliert die seelische Nähe. Man verliert den anderen irgendwo.
Genau,
jeder,
genau.
Und es kommt, jeder eiert so vor sich hin.
Genau.
Und findet das auch als normal.
Und mit jedem Tag, den du das erträgst und nichts dran machst, wird der Abstand größer. Und das ist wirklich so ein Teufelskreis.
Ja. Ja. Ne, nehmen wir mal an, er kommt nach Hause, schmeißt die Tasche in die Ecke, sagt, ich habe Hunger. Was ist denn da schon wieder? Dann kommt sie und sagt, ja, was anderes habe ich nicht. Weißt du, was heute los war? Ja, weißt du, was bei mir los war? Und dann wird sich abgeglichen, als Beispiel jetzt einfach so.
Ja, ne? Oder umgekehrt. So, ne?
Ja, ist der und dann Hausmann haut man sich irgendwie... Genau, und dann haut man sich irgendwo in die Ecke und denkt sich immer nur, was hat sie eigentlich? Der andere denkt, was hat er eigentlich? Kann es mal einmal um mich gehen? Das denkt der andere aber auch. Dann lässt man durchblicken, man hätte vielleicht Lust und dann sagt der andere, nee, so auf keinen Fall. Dann passiert es ja auch sehr häufig, berichten die beiden auch, dass es dann zu Sex kommt, der eigentlich gar nicht gewollt ist. Man macht es dann.
Ja, ja. Ne? Ohne seelische Nähe, ja.
Und ja, und da muss ich sagen, das kenne ich auch. Das kenne ich auch aus unserer aus meiner jetzigen Beziehung.
Du meinst mich?
Und nein, ist auch, ich meine, meine liebe Frau und ich sind ja auch jetzt seit 24 Jahren zusammen.
Ja.
Und wir hatten das am Anfang auch mal so, dass die ein oder andere Nummer eher so dem Umstand gestuldet war, dass man sagte, ja komm, jetzt war mal eine Woche.
Muss ja sein.
Ja, und da haben wir beide irgendwann mal sehr, sehr schnell drüber gesprochen und beide festgestellt, dass wir das nicht wollen. Und dass man dann das bitte dann gar nicht. Lieber offen und ehrlich sagen und lieber gar nicht machen, als so eine Nummer machen.
Ja,
Da hat keiner was von, oder?
Nee, oder gegen Bezahlung.
Ja.
Was? Dann ist aber, ja alles wieder
Sex,
gut.
Aber Sex in der Ehe ist doch immer Bezahlung.
Ja, für John Irving hat gesagt, für Sex bezahlt man immer auf die eine oder andere Art.
Ganz genau.
Und sei es in Form einer Ehe. Ja.
Das ist doch sowieso mal klar. Ja, und dann auf einmal lebt man so nach 20 Jahren oder die Kinder verlassen dann das Haus und dann stellt man fest, dass man sämtliche Nähe zum anderen verloren hat.
Eigentlich super tragisch, ne? Man wird ganz traurig, wenn man das hört.
Ja.
Ja.
Ja, und ich glaube, da hilft einfach nur reden, was man will, was man möchte, was man erwartet. Dem anderen zuhören, was der möchte, was der erwartet.
Vielleicht auch mal eine Beratung. Ja.
Ja, oder eine Beratung.
Ja.
Genau. Leute, liebe Cousinen, das ist doch wirklich ein tolles Thema. Wenn ihr Ähnliches erlebt habt, wenn es in die Hose gegangen ist oder wenn ihr es gerettet habt, dann schreibt uns doch an mail@zärtliche-cousinen.de, was euch gerettet habt, wie ihr drüber gesprochen habt oder wie es in die Hose gegangen ist.
Ja, man kann ja auch davon berichten, auch positiv davon berichten, dass man sich mal vielleicht tief in die Augen geschaut hat nach all den Jahren und gesagt hat, ich glaube, dass wir müssen hier eine andere Form finden, weil Liebe ist es nicht mehr. Ne?
Ja, genau. Ja, man kann es ja auch, vielleicht ist es kaputt gegangen, aber man konnte es auch positiv retten, indem man zumindest keinen Rosenkrieg hatte oder ähnliches.
Eine glückliche Trennung, ja.
Ja, aber generell würde ich schon erstmal die These unterschreiben, wenn in der Beziehung nicht mehr geknattert wird, dann ist es meistens schon 12 Uhr, ne?
Ja, oder sagen wir in Form der Nähe stattfindet. Ne?
Ja.
Für jeden ist ja auch Sex was anderes. Und wenn man sagen wir, eine wundervolle Beziehung hat, wo eine Form der Nähe auch eine körperliche Nähe da ist, dann ist das ja völlig okay. Aber beide müssen ja eben keinen Leidensdruck verspüren, sondern im Gegenteil denken, das ist hier wunderschön.
Ja. Ja, faszinierendes Thema. Und gerade so in unserem Alter. Ich bin manchmal erstaunt, wenn man so um sich guckt und wenn man so zuhört, da ist doch bei vielen Paaren echt einiges im Argen.
Ne? Ja.
Und da finden viele Ersatzhandlungen statt. Ne? Konsum ist natürlich nach wie vor die größte Ersatzhandlung. Ne? Viele reisen wie verrückt. Viele sind permanent unterwegs. Immer aber in Begleitung, bloß nicht alleine sein.
Ja, es gibt viele Pärchen, die können nicht alleine verreisen. Da müssen immer welche dabei sein. Ne?
Ja, ja. Ja, ist ja auch klar, weil dann hat man natürlich, oder ein Bekannter hat mir mal berichtet, wie Eltern, dass er mal gehört hat, das eigene Kind sozusagen immer haben im Schlafzimmer schlafen, in der Mitte des Ehebetts, sozusagen als Barriere, verstehst du?
Ja, ja.
Damit keine Übergriffe stattfinden.
Ja.
Ja. So als wirklich, das finde ich auch wirklich echt krass, ne?
Wir haben ja hier an Bord jemanden, der das nach langjähriger Ehe eingesehen hat.
Ne? Ja.
Mit 50er, mit Segler hier, ich nenne jetzt bewusst nicht den Namen. Und
ja.
Nachdem er sich jetzt in seinem neuen Leben ganz gut eingerichtet hat, hat er jetzt mal Tinder probiert.
Ja. Aha.
Und wie gesagt, mit 50er. Und sagen wir es mal so, er war ja bisher mit dem Ergebnis nicht so richtig zufrieden, ne, was da
ja
an Bildern kam. Ne? Hat immer gedacht, es wären Bilder von seiner Mutter.
Ne? Ja.
Und dann hat er, dann saßen wir hier an Bord. Also jetzt kam er angeflogen, auch aus Deutschland. Wir saßen an Bord. Und ich sage, ja, ist ja auch immer eine Frage des Standortes. Weil, ne, du kannst ja bei Tinder wohl einstellen, in welchem Umkreis du suchst. Aber der geht ja von deinem aktuellen Standort aus.
Ne? Ja.
Jetzt gibst du ja meinetwegen 40 Kilometer Umkreis an. Ja, stimmt. Ja, mal eben gucken. Ja, hat er ja die Automatik ausgeschaltet, dass eben Tinder erkennt, wo du bist. Er hat wieder eingeschaltet, Mallorca. Und dann ging es aber rund hier. Ich sag mal, in Sekunden 120 Vorschläge. Eine besser als die andere.
Boah.
Ich glaube, die waren alle mal Miss World.
Boah.
Ja. Ne?
Sensationell.
Ja, ja, Wahnsinn. Ne? Leute, Standort.
Die Standort.
Die sind alle auf Malle.
Ganz wichtig. Ja. Und nicht in Hückelhofen. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht.
Der Name kommt ja sicher auch nicht von ungefähr, oder? Zum Hückeln nach Hofen hieß es früher.
Absolut. Sag mal, wir hatten Zuschriften, die sehr komplex und sehr klasse waren.
Sollen wir da mal reinstochern?
Ja, weil das ist, sonst läuft uns das wieder weg hier. Erstmal möchte ich hier, Jan schreibt uns, lieber Till, dank deines Hinweises zur Dokumentation über das Leben von Karel Gott auf Netflix habe ich mir das gestern Abend angesehen. Ich war sehr berührt und musste mir des Öfteren die Tränen aus dem Gesicht wischen. Ich arbeite seit über 25 Jahren im Showgeschäft und habe mit Karel Gott sehr viel zusammengearbeitet. Er war einer der herzlichsten, freundlichsten und angenehmsten Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und geiern konnte man ihm richtig gut. Der hatte einen unglaublichen Humor und war ein richtig feiner Kerl. Vermisse ihn oft und denke, schade, dass er nicht mehr da ist. Liebe Grüße aus Hamburg, Cousine Jan. Ja, toll, oder?
Ja, ja, ja. Hat man ja immer über die Jahrzehnte gehört im Showgeschäft, dass Karel Gott eben so ein feiner Kerl sein soll und da hat man ihm auch vieles dann vergeben, ne?
Ja, aber entschuldige, wenn ich gleich noch eine hinterherlege, und zwar, die hat mich persönlich nur erreicht.
Ja.
Liebe Cousine Till, in der aktuellen Folge eures Podcasts schilderst du die Situation mit deiner damals 5-jährigen Tochter, die zu dir sagte, vielleicht ist der Opa jetzt ja gut. Du sagtest ihr, ja, dass du trotzdem zu viel Angst hättest, dass er es doch nicht sei und dass es wieder wehtun würde. Ich bin in einer ähnlichen Situation wie du damals, nur umgekehrt. Ich bin der Vater meines 12-jährigen Sohnes, der zu viel Angst hat, sich mit mir zu treffen.
Ja, ja.
Ich bin seit etwa einem Jahr von meiner Familie getrennt, mittlerweile von meiner Frau geschieden, was absolut okay ist, aber der wenige Kontakt zu meinen Kindern, meine Tochter ist 9, wir sehen uns aber durch die große räumliche Entfernung zu selten und speziell zu meinem Sohn, den ich immer schlechter behandelt habe als meine Tochter, belastet mich. Ein Treffen mit meinem Sohn ist trotz erstmal ermutigender Anzeichen gescheitert, weil er dann doch zu viel Angst vor einem Treffen hatte. Und nun zu meiner Frage. Hättest du ein Zeichen deines Vaters akzeptiert, um deine Angst zu mildern und dich mit ihm zu treffen? Und wenn ja, welches Zeichen hättest du dir gewünscht? Liebe Grüße, Cousine Markus. Markus, erstmal ganz großen Respekt, dass du mir geschrieben hast oder uns geschrieben hast und auch den Mut hast, dich selber in die Scheiße zu hauen, dich zu belasten, dass du sagst, dass du deinen Sohn immer schlechter behandelt hast als seine Tochter. Da gehört viel Mut zu, viel Erkenntnis.
Ja.
Das ist ja erstmal der richtige richtige Anfang. Jetzt möchtest du das offensichtlich korrigieren. Zu deiner Frage. Es hätte mir gereicht, wenn mein Vater mir irgendwie mitgeteilt hätte, dass es ihm leid tut.
Ja.
Eine Entschuldigung, von der man gemerkt hätte, dass sie ernsthaft ist, dass sie was mit mir zu tun hat, dass er nicht einfach nur sagt, so weißt du wie im Kindergarten, entschuldige dich bei deinem Sohn, ja, Entschuldigung, du musst ihn auch angucken, ja, Entschuldigung, das nicht, sondern versuch deinem Sohn einfach klar zu machen, Markus, dass du ihn wirklich sehen möchtest, dass du weißt, dass du Fehler gemacht hast und dass du die korrigieren möchtest und dass er dir bitte eine Chance geben soll. Ich glaube, dann wird er reagieren,
ja,
wenn du das so machst. Oder wie siehst du das?
Ich bin da wahrscheinlich nicht der Experte, aber ich kann mir nicht vorstellen, das gibt es wahrscheinlich selten, dass wenn dein Gegenüber spürt, dass du es wirklich seriös und ehrlich meinst, dann einfach weghört und sagt, nee, das Tischtuch ist zerschnittlich, bin nicht mehr interessiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenigstens in 90% der Fälle das Gegenüber sagt, ja, dann sag doch mal, dass er zumindest einmal zuhört. Ja.
Ja, also Markus, ich kann nur sagen, mein Vater hätte mir eine Entschuldigung, eine ernste, aufrichtige Entschuldigung und die Bitte, es wieder zu korrigieren können oder eine Chance zu kriegen. Ich glaube, da wäre ich schon in Windeseile bereit gewesen, es etwas zu wagen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Ja, dazu passt auch eine andere Zuschrift von Christian, ein Exilhammer. Ich weiß nicht, wo er jetzt wohnt, ist ja auch egal. Ich habe meinen Erzeuger im Alter von knapp einem Jahr das letzte Mal live und in Farbe gesehen. Nun werde ich demnächst 48, also vor 47 Jahren hat er ihn das letzte Mal gesehen. Meine 19-jährige Mutter heiratete ihn, als diese 73 schwanger wurde. Er kam aus einem kinderreichen Haus und war der jüngste von 11 Kindern. Das erste Mal alleine von zu Hause weg, dann gleich Frau und Kind. Das war wohl nicht gut für ihn. So beschrieben es immer wieder meine Großeltern, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Nach meiner Geburt stellte er das Arbeiten ein, sodass es für meine Mutter immer schwerer wurde, ihn zu ernähren und uns vor allen Dingen zu ernähren. Geld, welches er vom Amt bekam, haute er sofort auf den Kopf und ging morgens gerne bei Horten, Till wird sich erinnern, frühstücken. Dort stellte ihn irgendwann meine Mutter zur Rede und machte ihm eine nicht ganz unberechtigte Szene. Am Abend wurde er von seinem Vater, also meinem Opa, bei uns abgeholt und ich sah ihn das letzte Mal. Es vergingen Jahre und er hat sich nie für mich interessiert oder gefragt, ob es mich überhaupt noch gibt. So viel Gleichgültigkeit könnte ich meinem Sohn nicht entgegenbringen und würde mich in Grund und Boden schämen. Auch der Rest der Verwandtschaft von dieser Seite, also von der väterlichen Seite, hat nie wieder nach mir gefragt. Ich habe 10 Onkel und Tanten, Opa und Oma, nix Kram. Jahre später war ich so weit und wollte meine Wurzeln erkunden. Nach etwas Suchen konnte ich ihn ausmachen und über seinen Sportverein seine Telefonnummer in Erfahrung bringen. Ist wohl nicht ganz datenschutzkonform, aber was soll's. Ich rief an und sprach ihm auf den Anrufbeantworter. Rückruf, Fehlanzeige. Einige Zeit später rief ich erneut an, um nochmal mein Glück zu versuchen. Die Telefonnummer gab es nicht mehr. Also auch knapp 30 Jahre, nachdem er mich verlassen hatte, war sein Interesse für mich gleich null. Da hatte ich meine Antwort. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden und weiß auch eigentlich gar nicht mehr, was ich mit diesem Mann besprechen sollte. Ich bin eventuell durch diese Geschichte ein viel besserer Vater geworden, als er es jemals hätte werden können. Viele Grüße aus Hessen von einem Exilhammer, Christian.
Puh. Ja, auch heftig, ne?
Ja, gibt's auch.
Aber offensichtlich Tja.
Ja, was er zum Schluss schreibt, macht natürlich Mut, dass er sagt.
Ja, genau.
Das führt dazu, dass ich einfach ein richtig, richtig guter Vater sein will.
Ja, da habe ich aber auch, das Irre ist, da habe ich mich auch lange drin verloren, ne?
Ja.
Also ich habe lange in dieser ganzen Lamentiererei über meinen Vater irgendwie immer nur das Negative gesehen.
Ja. Ne?
Und tatsächlich, wenn jetzt einer fragt, ja, bist du zur Therapie gegangen und was hat das denn alles genutzt? Das kann ich euch sagen. Irgendwann kam in der Therapie mal auf, was können Sie denn Gutes aus der Geschichte mit Ihrem Vater ziehen?
Ja.
Und ich natürlich erstmal so, keine Ahnung. Ja, wie sind Sie denn als Vater? Ja, und ich sage, ja, auf keinen Fall so. Aha, sagt sie, sehen Sie?
Ja.
Kümmern Sie sich um Ihre Kinder? Ja, mache ich, ja. Sorgen Sie für Ihre Kinder? Ja. Haben Sie Ihren Kindern dieses und jenes ermöglicht? Ja, habe ich. Ja, sagt sie, wunderbar. Sehen Sie, das haben Sie alles nur Ihrem Vater zu verdanken. Das war natürlich, hat sie natürlich so ein bisschen also ein bisschen ironisch gemeint, aber ja, irgendwo ist es auch wahr, ne?
Ja, ja.
Du weißt auf jeden Fall schon mal, wie es nicht sein sollte. Ist ja auch schon mal nicht schlecht, oder?
Ja, meine ich, ne? Und das ist vielleicht auch so, dass der Ansatz, dass egal welche Karten dir das Leben so zugeteilt hat, du ja letztendlich auch das Beste draus machen kannst. Ne? Es wäre einfach auch für dich selber nicht gut, wenn du alles, was du weiterhin tust, nur darauf zurückführst, sondern irgendwann musst du ja das Heft in die Hand nehmen und das Steuer deines eigenen Fliegers übernehmen, oder?
Ja, genau. Und auch eben halt gucken, tatsächlich, man findet ja immer, vielleicht findet man in allem, was dir passiert, tatsächlich auch irgendetwas Positives. Also in allem Schlechten, was dir passiert.
Ja, ne? Ja.
Gibt ja nicht gebranntes Kind scheut Feuer oder diese ganzen Sprichworte, die einfach beinhalten, dass wer schon mal dieses oder jenes gemacht hat, der ist aufmerksamer geworden oder wem dieses zuteil gekommen ist, der wird darauf achten, dass sowas vielleicht nicht nochmal passiert.
Ja, ja.
Und so wird es wahrscheinlich auch tatsächlich sein.
Und so wird vielleicht dann am Ende aus was Schlechtem was Gutes, ne?
Ja. Ja, absolut.
Ja, absolut. Dann schreibt uns Andrea, meine Oma war Jahrgang 26, als sie eine junge Frau wurde, tobte bereits der Zweite Weltkrieg. Zum Ende des Krieges lernte sie einen Mann kennen und wurde schwanger. So kam meine Mutter im Jahr 46 auf die Welt. Kurz danach nahm der junge Mann jedoch seine Chance wahr und verschwand auf Nimmerwiedersehen. So stand meine Oma alleinerziehend kurz nach Kriegsende da. Sie fand aber auch bald einen neuen Mann und dieser adoptierte meine Mutter im Alter von 2 Jahren. Ich glaube, dass wir uns heute diese Zeit nicht mehr vorstellen können. Ich kürze jetzt noch ein bisschen ab. Der wirklich traurige Aspekt hier ist, dass meine Mutter diese Geschichte erst im Erwachsenenalter durch einen Zufall erfahren hat, weil bis dahin keine Ahnung über ihre Herkunft hatte. Da uns schon so viele Jahre ins Land gegangen waren und meine Oma an schwerer Demenz litt, hat meine Mutter entschieden, hier nicht mehr nachzuforschen und die Vergangenheit ruhen zu lassen. Sie hat ihren richtigen Vater nie gesehen. Meine Mama ist eine wundervolle, sehr lebensfrohe Frau und nun schon 50 Jahre meine allerbeste Freundin und meistert das Leben mit Genuss und Bravour. Beste Grüße, Andrea. Ah. Da sieht man mal, man hat sowas ins Positive gedreht.
Ja, toll. Das ist eine tolle Zuschrift. Gefällt mir auch sehr gut.
Ja.
Dann machen wir noch eine hier von Cousine Stefan. Liebe Cousine, höre euch seit Anfang des Jahres regelmäßig, aber nicht chronologisch. Ah, auch interessant. Bei diesem durch die Folgen stolpern, wie ein Betrunkener über die Kirmes, habe ich durch eure Erzählung Robert Mitchum posthum für seine ehrenhafte Schelle, welche Otto Preninger für seine Rücksichtslosigkeit verpasst hat, gefeiert. So sieht man die alten Hollywood-Haudegen gerne. In einer für mich nachfolgenden Folge diskutiert ihr Will Smith-Schelle, welche er Chris Rock bei den Oscars verpasst hat und verurteilt dies zutiefst. Auch dabei bin ich absolut bei euch.
Ja.
Jetzt sehe ich mich in der Zwickmühle und frage euch, warum unterscheiden wir bei diesen Taten? Es ist ein klassischer Konflikt.
Guter Gedanke.
Wobei einer, ja, ich fand's auch darum, wobei einer Dame in Not von einem, in Anführungsstrichen, edlen Helden Genugtuung zuteil wird, indem er ein, in Anführungsstrichen, Bösewicht handgreiflich, indem er gegenüber einem Bösewicht handgreiflich wird. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich werfe euch keinerlei Doppelmoral vor. Ich verstehe es ja selbst nicht, warum ich augenscheinlich Gleiches unterschiedlich werte. Liebste Grüße und bitte weiter so, Cousine Stefan. Ja, das war echt ein Ding. Da ja auch. Ist auch gut, ne? Auf der einen Seite regen wir uns darauf und sagen, ja, scheiß Gewalt gibt's doch gar nicht. Und dann
kann man unter keinen Umständen machen.
Ja, und dann kommt Robert Mitchum und geht knallt so einen scheiß Regisseur, der so eine Frau so ein bisschen, ja, noch nicht mal angefasst hat oder sowas, ne? Knallt dem ein und da sagt man, ja, super, der braucht was auf der Fresse. Oh Mann, ey, voll erwischt.
Ja, ein schöner Denkanstoß. Danke dafür.
Und warum, ja, soll, nee, und das ist es, das darf man eben halt nicht unterschiedlich werten.
Ja, hat er recht.
Ne? Es hätte einfach gereicht, wenn Mitchum da hingegangen wäre und er gesagt hätte, pass auf, Prenninger, hier ist jetzt Feierabend.
Ja.
Ich mach das jetzt nicht nochmal. Und was glaubst du denn, wie soll ich denn zuschlagen? Spinn doch hier nicht rum.
Ja.
Das geht doch zu weit.
Ne? Ja. Dann habe ich noch einen Beitrag, das ist keine Zuschrift, aber wir hatten doch letztens mal aufgefordert, zum Thema Klimawandel und wie ist die Erde noch zu retten, zu schreiben. Und da kam ja sehr viel, aber im Prinzip waren es ja so zwei Lager. Was darf man, was muss verboten werden und so. Und habe mich mit dem Gedanken auch sehr noch rumgeplagt. Und dann habe ich was gelesen in einem Interview mit der äußerst schlauen Sibylle Berg.
Ah ja.
Ne? Autorin, Kolumnistin, Podcasterin, die sehr viel schlaue Beiträge zu allen möglichen Lebensdingen beisteuert. Und sie wird im Interview im Stern gefragt von Hannes Ross, vom großartigen Hannes Ross. Es geht darum, ist die Erde noch zu retten? Fragt Hannes Ross, weil der Mensch am Ende doch zu egoistisch und zu kurzsichtig ist. Jetzt antwortet Sibylle Berg, ich glaube nicht, dass es an der Dummheit Einzelner liegt. Denn es gibt so viele kluge Menschen. Es ist die Vielzahl der Probleme, die es fast unmöglich macht, die Erde, wie wir sie kannten, wiederherzustellen. Oder eine bessere zu erschaffen. Alles, was dem Einzelnen gerade gesagt wird, Verzicht auf Konsum, friert für den Frieden, schafft euer Auto ab und ersetzt es durch ein Elektroauto, das zerstört nur die Umwelt in den Abbaugebieten seltener Erden. All das ist Pediküre an einem sterbenden Patienten. Solange sich nicht die Systeme ändern, in denen Gesellschaften leben, solange Klassen weiterhin zerfallen und die Gräben größer werden, solange sich mit der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen Gewinne machen lassen, kann man es vergessen. Das ist sehr dystopisch, das ist sehr frustrierend, aber da würde ich zum Beispiel voll unterschreiben.
Ja. Ach Gott, ja, ich bin gestern auch noch bei Instagram über eine Grafik gestolpert von der Taz. Und da stand, die reichsten 10% sind für fast die Hälfte aller Treibhausgase verantwortlich. Das reichste 1% der Weltbevölkerung emittiert rund 15% aller Treibhausgase, während die ärmsten 50% mit 7% nur die Hälfte dessen ausstoßen. Das geht aus einem Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam hervor. Der Bericht konzentriert sich auf die klimapolitisch wichtigen Jahre von 1990 bis 2015, in denen sich die Emissionen weltweit verdoppelt haben. Und und da hängen wir natürlich, das haben wir ja auch schon festgestellt, da hängen wir natürlich mit drin. Ne? Ja, was soll auch so ein, ich sage jetzt bewusst mal, was soll auch ein einkommensschwacher Mensch großartig an Energie vergeuden? Ne? Es sind ja wir, die mehrere Autos haben, vor der Tür hier stehen, in unserem schicken Vorort hier. Es sind ja wir, die des Öfteren im Jahr im Urlaub fliegen, die und so weiter und so fort. Und dann natürlich das, was du sagst, ne? Wenn man Gewinne damit machen kann. Dann geht es ja auch erst richtig
los. Ja, und es gibt ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher berühmte Autor es war, aber auch so ein schlauer Kopf hat gesagt, eher werden wir erleben, dass die Menschheit ausstirbt, denn dass der Kapitalismus ausstirbt. Und ja, da gehe ich voll aus. Ja.
Ja, das ist echt schwierig.
Heiter in diesen Tag. Beschwingt in diesen Tag.
Und von daher, es wird wahrscheinlich auch keine Lösung geben.
Nee, und Leute, weil, deshalb gesagt, fahrt heute Abend zu Till und tanzt ein bisschen.
Ja, ganz genau. Es wird keine Lösung. Ich glaube, jeder muss einfach für sich, du kannst keine Gesetze machen, dann bist du ja wirklich in der Öko-Diktatur. Und da kommen wir wieder zu dem Bereich, ich habe das ja früher immer so lustig gesagt, ich wäre ein guter Diktator, ne?
Ja.
Und da kommst du ja schnell in den Bereich, jeder stellt sich das ja so vor, ne, dass man als guter Diktator ganz tolle Entscheidungen trifft und die sind alle zum Wohle des Volkes. Und Leute, wenn ihr das richtig zu Ende denkt, dann verheddert ihr euch schon am zweiten Tag bei irgendeiner Entscheidung.
Ja,
ja, die Raucher, das verbiete ich jetzt erstmal als erstes.
Ja, genau.
Da kommt dann der Finanzminister, sagt dann immer, das mit der Tabaksteuer, wir brauchen aber die Kohle. Ja, wie? Wir brauchen die Kohle. Ja, dann, warte mal, dann enteignen wir Adidas. Dann holen wir das da wieder rein. Ja, aber du kannst doch nicht einfach irgendwen enteignen. Ja, sie ja gar nicht das. Ich bin doch Diktator. Ja, aber dann sind die vielleicht unzufrieden und so. Ja, da soll die mal ein Ton sein. Dann fliegen die ja achtkantig raus. und so weiter und so fort. Leute, nix gute Diktatur gibt es einfach nicht. Punkt. Hat es noch nie gegeben. Wird es auch nie geben. Oh Gott.
Oh, ja, ey,
da müsstest du, als 70 hier. Was ist scheiße?
Hier kommen gerade zwei Granaten auf denselben Rollern vorbei. Also Stand-up, nicht Paddling, sondern angetrieben.
Aha. Und, ja, jetzt finden wir das aber gut, oder? Ja,
aber 100 Pro, ey, was eine geile Idee. Da sieht man.
Ey, das gibt's doch gar nicht.
Sieht das gut aus.
Besorgen uns auch solche Dinger.
Ja,
das
ja.
Das kann doch nicht. Ich setze mich gleich in den Flieger. Ich bring meine rote Speedo, bringe ich mit.
Ja, die ist hier auch gefragt. Guck mal, der eine Bikini schwarz, der andere rot. Da hat man sich doch abgesprochen, nur um mich hier in den Wahnsinn zu treiben.
Das wird auch Zeit, dass jemand mal solche Dinger erfindet.
Ja, absolut. Jetzt, wenn wir hier fertig sind, gehe ich erstmal raus und schmier meiner Perle eine, weil sie so ein Ding noch nicht hat.
Ja.
So geht's ja noch nicht, ne?
Ganz genau. Und ich fahre gleich auf meinem E-Roller in die Stadt.
So.
Und besorge mir also erstmal eine neue Badehose und ein Dreierpack Unterhosen, wo ich allerdings nur noch den Gummizug dran lasse.
Ja, du wirst lachen. Da, ich denke schon jetzt an der Großproduktion nach. Made in Portugal, kommen dann allerdings in Wirklichkeit aus Bangladesch. Aber ich hole die Dinger raus für einen absoluten Kampfpreis, das sage ich dir. Ja?
Ah, ist das nicht auch wieder, da sind wir auch wieder bei den. Wie oft musste ich mir anhören, ja, dieser Finn Kliman, das ist ja so ein toller Typ und ach, das finden wir ja alles so toll und dieses und jenes und ey, unser einer verdorben durchs Showgeschäft hat schon immer gedacht, ja klar, sicher, ja natürlich und jetzt wieder lange Gesichter schade eigentlich, oder?
Ja, schade. Das ist genau das, was ich auch gedacht habe. Schade, weil so Menschen bringen auch erstmal Hoffnung in die Welt. Und, und Finn ist ja auch erstmal ein toller Kerl. Ne? Aber wer ohne Schuld ist, wer für den ersten Stein. Echt. Mann. Ich will das absolut nicht gutheißen. Total nicht. Und er muss auch dafür gerade stehen und er muss sich da verantworten. Aber, wer noch nie Scheiße gebaut hat, der soll sich mal direkt melden, ey.
Ja, das sowieso. Aber daher habe ich immer nur, da sage ich dann auch immer, ja, darum bin ich immer heutzutage so misstrauisch, ne? A, jeder kehrt vor seiner Tür, da hat er genügend Dreck dafür.
Genau.
Und B, es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Nee.
Und ja, man sollte mit seinen Projektionen Stars und Prominenten gegenüber echt vorsichtig sein. Ich meine, man kennt das ja auch. Ich habe mir natürlich als 16-Jähriger auch so doll immer vorgestellt. Und da lerne ich eines Tages Keith Richards kennen. Und der, das ist ein Bombentyp, ne? Das ist der beste Mensch von allen. Muss er sein, weil ich den so geil finde. Und und irgendwann denkst du, nee, besser doch nicht.
Nee, dann lieber weiterhin schlechte Witze erzählen, oder? Apropos ja, schlechter Witz, was passiert, wenn man Cola mit Bier trinkt? Man kollabiert.
Pass auf, da habe ich auch noch einen. Natürlich nicht korrekt, aber auch aus dem Fundus meines offensichtlich sehr sympathischen, aber politisch inkorrekten Onkel Alfons. Der hat immer folgenden Witz gerne erzählt. Zwei Erntehelferinnen bei der Schlangengurkenernte. Eine zieht so eine Gurke aus dem Boden und sagt zur anderen, hier, guck mal. Das ist genauso wie mein Mann. Also,
ja, ne? Ja.
Und da sagt die andere, wie? So groß? Nee, sagt die andere, so dreckig.
Ist schon wieder Spargelzeit.
Es ist schon wieder Spargelzeit. Und wir haben alle schlechten Witze für heute gemacht.
Nein, ich weiß, wie man den jetzt retten kann, weil Tommy Schmidt und Felix Lobrecht waren zusammen ja auf Mallorca, als Mallorca-Sänger-Duo. Ne?
Ja,
und sind im Bierkönig aufgetreten mit dem selbstgeschriebenen Hit Unten muss die Gurke rein.
Okay. Warum haben Sie? Ich hätte Ihnen gerne meinen alten Text von Hose runter Schwanzvergleich zugeschickt.
Aber das ist jetzt nach hinten aus nochmal ganz schnell so ein Beispiel für Standpunkt. Was darf der eine, ja, was soll der andere, wo empört man sich? Ne?
Ja.
Und, und wie gesagt, wenn du mit dem richtigen Standpunkt auf der Bühne singst, unten muss die Gurke rein. Dann ist alles in Ordnung. Man muss nur wissen, wie es gemeint ist. Ne? So mehr will ich auch gar nicht zu sagen. Kommen wir zur Musik, mein lieber Till.
Ja.
Du ziehst, nachdem ich Mandy fast verdaut habe.
Ich bin heute.
Wäre eigentlich der Wiedervereinigungssong gewesen, ne? Damals, als die Mauer dann endlich wegging. Mandy. Damit hätten wir den ganzen Osten im Sack gehabt.
Ja, eigentlich ja, ne?
Ja.
Hätten damals eigentlich nur Helmut Kohl, Willy Brandt, wer war es noch? Momper?
Ja.
Und wer war es? Genscher noch? Die da die Einigkeit und Recht und Freiheit zersungen haben?
Ja. Und die hätten Mandy singen sollen.
Die hätten Mandy singen sollen. Auch bei Willy Brandt stelle ich mir das Gute. Oh Mandy, will you kiss me and stop me from shaking? That I need you today. Oh Mandy.
Aber wie hätte sich's bei Kohl angehört?
I remember all my love. Well, crying into night. How happy you made me, oh Mandy. Well, you gave. And you give without taking but I sent you away. Und Genscher hätte dann gesungen, but I need you. Aber das wäre schön gewesen, das hätte mir gut gefallen.
Ja, wir hätten den Soli nie gebraucht.
Ja, ich bin jetzt allerdings, ich muss noch mal eben kurz über Felix und Tommy nachdenken. Tommy, Shoutout, beim nächsten Mal singt ihr bitte, ich schicke dir den Text von Hose runter, Schwanzvergleich zu. Dem könnt ihr dann doch mal bitte auch bringen, oder? Wenn ihr, dann wisst ihr richtig, ob noch was geht oder nicht. So, ich ziehe heute ganz klar eine schöne, fette Abgehnummer. Und zwar Face the Face von Pete Townshend.
Ey, Hammernummer. Hammernummer.
Ja, aus seinem Album White City. Später hat er es auch live aufgeführt mit Deep End, so hieß, glaube ich, die Gruppe.
Ja.
Simon Phillips am Schlagzeug hämmert den Beat wie ein Hammerer of God, sozusagen.
Wie ein vom Wahnsinn geschickter. Der Typ da am Bass rockt los wie ein Verrückter und der Typ am Schlag so wie ein vom Wahnsinn geschickter. Ja, super. Super Nummer. Ich war so ein Fan, dass ich eine Firma, die ich 89 gegründet habe, Face genannt habe, weil ich den Song so gut fand. Ja.
Ja, geil, ne?
Ja.
Und die Trompeten klingen wie vor Jericho und schmettern alles ein. Pete Townsend tanzt den Pogo. Ich weiß noch, wie ich die Nummer damals das erste Mal im Fernsehen gesehen habe und sofort angefixt war. Dann lief die in jeder alternativen Disco sozusagen und alle waren am Pogen. Und neulich habe ich sie einfach im Radio wieder gehört und dachte, sofort aufgedreht und dachte, bäh! Rein damit in die Spotify-Liste Face to Face vom unkaputtbaren Pete Townsend. So, was hast du auf dem Zettel?
Ich habe tatsächlich den Song, unseren deutschen Beitrag zum ESC.
Ja.
Der leider nicht mit großem Erfolg beschieden war, aber ich finde ihn wirklich gut. Finde den Sänger auch gut, finde den Harris richtig geil. Und Rockstar heißt der Song, da geht es vom Tenor darum. Also eigentlich geht es darum, wie unbeschwert man in der Jugend war. Also es geht darum, ne, wir waren doch früher Rockstars und wo ist diese, man kann auch sagen, Naivität geblieben. Den nehme ich, den finde ich richtig gut. Malik Harris mit Rockstar.
Das finde ich gut, dass du das machst. Meine Frau hat mich gestern darauf hingewiesen, dass sie den Song im Radio gehört hätte und sie nun wirklich nicht wüsste, warum der so schlecht abgeschnitten hatte. Es wäre ein guter Song.
Ja, finde ich auch. Der Typ sieht auch noch gut aus und hässliche Sänger haben wir doch jetzt genug.
Ne? Und es passt ja auch zu Pete Townsend, weil der ist ja auch ein Rockstar.
Bitte, alles da. Und er könnte da wahrscheinlich ein Lied von singen. Ja, von Unbeschwertheit sicher nicht, aber wie es ist, ein Rockstar zu sein.
Zumindest hatte er den Drummer Keith Moon in seiner Kapelle und der hat ja nun wirklich, das ist ja wohl der König des paranoiden Rockstartums.
Ja, wollte ich sagen.
Keith Moon, der hat doch eine Limousine im Holiday Inn in den Swimmingpool gefahren.
Ach, du hast ja auch schon gesehen, wenn er bei Fernsehshows in deinem Schlagzeug saß, ihm juckte er so das Fell, irgendeine Scheiße zu bauen, ne?
Ja, und pass auf, neulich folgende Geschichte von ihm noch auf YouTube vom Sänger von The Who erzählt. Und zwar hatten Pete Townsend und Keith Moon zwei Zimmer nebeneinander.
Ja.
Aber irgendwie ist Pete Townsend aufgrund irgendwelcher Substanzen nicht so richtig wach geworden. Und Moon wollte von ihm was wissen und hat dann einfach ein Loch in die Wand getreten. Also mit Hilfsmitteln und die ist dann in das andere Zimmer gekrochen. Da kam dann der Manager und hat gesagt, ja, was haben Sie denn hier gemacht? Ja, ich konnte ja nicht rüber. Und dann hat er gesagt, und außerdem, das waren Ratten. Und ich verlange jetzt, dass Sie die Rechnung selber bezahlen, weil das war eine Ratte.
Ja.
Und da hat der Manager gesagt, du kannst mich am Arsch lecken, das kostet 16.000 Dollar.
Ja.
Und dann hat Keith Moon gesagt, 16.000? Für die ganze Scheiße hier, dann mache ich aber erst noch alles kaputt. Hier hast du deine 16.000 und hat dann den Manager gefragt, ob er mitmachen wollte. Und dann haben die beiden zusammen das Hotelzimmer zerlegt, Fernseher aus dem Fenster geschmissen, alles in Klump und Asche gehauen, weil wenn man schon 16.000 Dollar auf den Tisch legt, dann bitte doch nicht nur für so ein schäbiges Loch in der Wand, oder?
Ja, jetzt freue ich mich noch mehr auf unsere Tournee im September.
Ja, genau. Wenn wir erstmal die Apfelschorle aus der Minibar geplündert haben und dann vielleicht den Lichtschalter abschrauben.
Genau. So, Till, ich werde jetzt mal direkt hier hinter den Rollern her kraulen.
Ja,
und mal gucken.
Und vergiss mir die beiden Schönheiten auf dem motorisierten.
Ja, da werde ich ja hinterher. Da will ich ja hinterher.
Ja. Mach ein paar Fotos.
Mach ich.
Mit dir zusammen in jedem Arm eine. Amüsiert euch nur weiterhin schön an Bord.
In meiner Bündchen, mit meinem Bündchen schwimme ich da hinterher.
Oh Gott.
Damit die gleich mal sehen, was ich für ein netter Kerl bin.
Ja, aber pass auf diverse Angelhaken oder sowas. Ne?
Ja.
Vorsicht ist geboten. Mach's gut, Cherie. Ich liebe dich. Ne, Gruß an alle.
Mache ich. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.